Der sehr Schwache, der siebente Jünger. Am 6. Dezember 1840, vormittags von 9:30 bis 11:45, schreibende C.L.S. Ant und ans H. Heute offenbarte der Herr Nachstehendes durch den Mund seines Knechtes, nachdem früher das Nebenwort an den sehr Schwachen gelesen wurde. In den Himmelsgaben Band 1 auf Seite 187 folgende steht bereits dies an einen sehr Schwachen. Es ist da ein sehr geschmeidiger Mensch, der da hat lieber das Große als das Kleine, und zwar mehr des Angenehmen als der Nützlichkeit wegen, und macht viele Besuche den Höheren seiner Ehre halber, damit er dann wieder jemanden sagen kann, er sei bei dem und jenem Herrn gewesen und habe ihn dieser oder jener Herr förmlich geschmäht, dass er ihn schon so lange nicht mehr besucht habe. Und der das tut, mehr des kleinlichen Ansehens als der eigentlichen inneren Freundlichkeit wegen, und sich auch sehr viel zu tun macht mit der weiblichen Welt und macht allenthalben den Hof dem reizenden Fleische, der schönen Kinder Evas, der auch viel hält auf alte Freundschaft, wenn sie in angenehmen Männern besteht, obgleich er auch die Ärmlichen seines guten Namens wegen nicht verachtet. Dem jedoch neue, ansehnliche, besonders weibliche Bekanntschaften allezeit lieber sind als alte, männliche, gleichen Ranges. So ist derselbe auch ein Freund der Gelehrten und hält große Stücke auf renommierte Künstler, aber auch wieder mehr seiner Ehre als der Ehre dieser Gelehrten und Künstler wegen, um dadurch bei den Verständigen als ein einsichtsvoller Mann zu gelten. Und so rennt sich dieser arme Mensch gar oft die Füße wund aus lauter Selbstgefälligkeit, um anderen irgendeinen kleinlichen Gefallen zu erweisen, an dem noch nie jemand gar zu viel gelegen war, und ist bei aller seiner persönlichen Freundlichkeit doch stets mehr Freund sich selbst als denen, die von ihm befreundlicht werden. Diesem Menschen, da er doch bei allen diesen gewöhnlichen Menschenmängeln ein ziemlich gutes und halbwilliges Herz besitzt und insgeheim bei sich schon ein ziemlich reines Wohlgefallen hat an meiner nun darniedersteigenden Gnade und hat auch eine verborgene Sehnsucht nach meinem Reiche und fängt auch mehr und mehr an, das Gute und Wahre desselben um seiner selbst willen zu achten und in seinem Herzen zu schätzen, was mich auch vermocht hat, ihn in meiner Liebe ernstlich anzublicken und, so er will, ihm auch aus seinem Labyrinthe zu helfen. Also diesem Menschen lasse ich sagen, dass er sein zu nichts taugendes, überschwänglich vielfältiges Visiten machen, so viel als nur immer möglich, einstellen und dafür lieber anfangen soll, mir, seinem Vater, Visiten zu machen. Das wird ihm mehr nützen, zeitlich und ewig, als alle die tausend und abermal tausend Visiten, die er den Menschen für nichts und wieder nichts schon gemacht hat. Denn aus seinen Besuchen ist weder für ihn, den vielen schon oft lästig gewordenen Visitanten, wie auch für die häufig ganz wertlosen Visitierten, nie irgendein Vorteil hervorgegangen, außer dass er vielfach hinterrücks ausgelacht wurde, indem man in seinem Angesicht ihn lobte, hinter seinem Rücken aber häufig Fratzen schnitt. Er sah dies freilich nicht, aber ich sehe und höre alles. Jedoch, damit er wissen möge, dass er noch gar sehr gewaltig dumm ist, so soll ihm auch das Urteil derjenigen Menschen, welche zu den Besseren gehören, bekannt werden als ein Lohn seiner vieljährigen Bemühungen. Was sagen denn diese? Nichts, als dass er ein guter Narr, aber dabei doch sehr unwissend und dumm sei. Und einem bekannten, gutmütigen Lasttiere gleiche, das allezeit willig um das schlechteste Futter sich den Rücken vollknitteln lässt. Um solchen Lohn also ist dieser Mensch so emsig und läuft und rennt von Haus zu Haus, um sich seinen Rücken voll geistig-materieller Schläge abzuholen. Oh, des Schwachen! Ich will hier nicht berühren all die Unannehmlichkeiten, die ihm schon um solcher Narrheit willen widerfahren sind. Das Gesagte soll ihm nur zeigen, wie er bei weitem nicht zu solchen harten Unannehmlichkeiten gelangt wäre, wenn er wenigstens den guten Rat seiner sehr wenigen wahren Freunde, die auch meine Freunde sind, befolgt und sich hingesetzt hätte zum Brunnen Jakobs, um aus demselben das Wasser des Lebens zu trinken, und hätte da in stiller Ruhe mir, seinem ewigen, heiligen, besten Vater, eine wohlgeziemende Visite gemacht. Aber das würde ihn ja doch melancholisch machen, wohlverstanden. Aber wie ist es denn, dass er nicht melancholisch wird, wenn er atemlos von einem weiblichen Wesen zum anderen rennt, um seine naturmäßige Liebe dadurch zu zerstreuen oder endlich gar zu ersticken im tödlichen Schlamme solcher Tollheit? Er soll mir antworten auf die Frage: Warum hast du denn noch nicht geehelicht? Irgendeine Jungfrau, da du doch schon Tausenden den Hof gemacht hast und hast schon mehrere mit der Heirat vielfach angelogen und auf diese Weise auch schon in deiner früheren Zeit einige unmündige Mädchen verführt. Welche entschuldigende Antwort kannst du mir wohl geben, dass sie dich reinige vor meinen Augen und meine Heiligkeit dich nicht verdamme? Ich sage dir, antworte lieber nicht, denn jede deiner Antworten würde dich verdammen. Und sagtest du mir, ich habe noch nicht die rechte gefunden, die da wäre ohne Fehler, so sage ich: O, du falscher Richter, warum spätest du so sorgfältig nach den Splittern in den Augen der Mädchen und mochtest nicht gewahr werden deines Balkens, ja vieler Balken in deinen Augen? Da du dich fürchtetest, von ihnen betrogen zu werden, warum fürchtetest du dich denn nicht, dass sie vielmehr von dir betrogen und unglücklich wurden? Darum weiche von mir, du eigenliebiger Selbstler. Denn es sind alle Mädchen, so gut wie du, hervorgegangen aus meiner Liebe. Warum waren sie dir denn nicht recht? Ich sage, weil sie in ihrer Schwachheit besser waren, sämtlich als du. Darum antworte nicht, sondern schweige in aller reuigen Demut, damit dich deine Antwort nicht verdamme. Und möchtest du sagen, mein Einkommen war zu gering, als dass ich vermöge desselben imstande gewesen wäre, mir ein Weib zu nehmen und sie zu erhalten? Da würde ich dir darauf die Antwort geben. Höre, da du dein Einkommen bemessen hast und hast es für zu gering befunden, warum hast du denn nicht auch zugleich bemessen deine geringen Fähigkeiten und deine großen Ansprüche? Und warum nicht auch bemessen das Übermaß deiner sinnlichen Begierden, da du wohl sahest mit sehnsüchtigen Augen das üppige Glück der Großen und Reichen der Welt und mochtest gleich sein denen, die da haben, danach du begehrtest? Aber so es nicht also gehen mochte, lieber kein Weib, sondern jeweilige freie Unzucht haben wolltest.